Hallo und herzlich willkommen zur 12. Folge von unserem Podcast Unterm Teppich ist kein Platz mehr. Tomke sitzt hier mit mir.
Hallo.
Hallo. Wir sitzen heute mal nicht bei Tomke im Raum, sondern hier bei mir. Warum auch immer.
Haben wir heute so entschieden.
Ja. Und wir haben uns ein gutes Thema, wie ich finde, mal wieder für heute überlegt. Wir haben lange überlegt, weil wir so ein paar Themenideen hatten. Und ein immer wiederkehrendes Thema in der Praxis ist die Schuldfrage, mit der KlientInnen häufiger mal herkommen. Und deswegen haben wir uns die Frage gestellt, wer hat eigentlich Schuld?
Wer hat Schuld? Genau.
Genau. Vielleicht noch eine kurze Review zur letzten Folge. Warum Paartherapie und warum jetzt? Hast du da noch Gedanken?
Ich glaube, für mich nochmal so zusammenfassend, dass es ja so den richtigen Zeitpunkt in dem Sinn nicht gibt. Dass es wichtig ist, dass KlientInnen irgendwo eine Veränderungsbereitschaft im Idealfall mitbringen oder dass man sie auf jeden Fall entwickeln kann für den gesamten Verlauf. Meine Erfahrung ist ja oft, also häufiger, dass es einfacher ist, wenn man quasi so früh wie möglich kommt. Und wichtig finde ich aber auch im Gesamten noch, dass die Frage, die ja auch häufiger, also die mir häufiger begegnet bei KlientInnen, ist ja so ein bisschen quasi die Frage, ist das Problem schlimm genug? Und dass das gar nicht so sehr im Fokus stehen sollte, sondern dass es, glaube ich, ein wichtiger Faktor ist, zu merken, okay, ich fühle mich oder wir fühlen uns in unserer Beziehung nicht mehr so richtig wohl oder irgendwo hakt's. Und dass es gar nicht um eine Bewertung geht, ob das schlimm genug für eine Paartherapie ist. Das waren so lose Gedanken, die bei mir noch so nachgewirkt haben.
Ja, finde ich, kann man das so stehen lassen.
Okay.
Gut, dann lass uns wechseln zur Schuldfrage.
Zur Schuldfrage.
Hast du dieses Thema bei dir in der Beratung auch?
Oft, ja. Also nicht immer, dass das ist, also nicht immer ein Thema, womit KlientInnen direkt zu mir kommen, sodass das so sofort im Fokus steht. Ich habe das eher und das auch häufiger dann, dass sich das so im Verlauf zeigt. Oder dass es immer wieder auftaucht, ne? Und man dann schon merkt, ah, okay, so das Thema Schuld spielt da eine größere Rolle. Wo ich das Thema Schuld häufiger so direkt habe, ist oft im Kontext mit Trennung. Dass sich zum Beispiel aufgrund des Schuldempfindens gar nicht getrennt wird, sondern man vielleicht in der Beziehung bleibt.
Weil man sich selber die Schuld gibt für etwas?
Genau.
Okay.
Wie ist das bei dir? Was ist dein Eindruck?
Ja, während du das gerade so erzählt hast, habe ich dann so einen inneren Abgleich gehabt. Habe mich gefragt, wie ist das bei mir? Also was ich im Kontext Schuld sozusagen häufiger mal erlebe, ist so ein, ich kann das nicht verändern, weil, und dann gibt es irgendeinen Schuldgrund oder eine Schuldperson im Außen, die sozusagen Veränderung oder Weiterentwicklung blockiert oder nicht möglich macht, dass das so ein Gefühl ist bei Klienten. Das habe ich häufig, wenn wir im 1:1 arbeiten. Und in der Paarsituation habe ich manchmal das Gefühl, dass wenn man an einen Punkt kommt, der einer Person vielleicht auch zu nah ist oder zu schmerzhaft, dass dann die Person schnell auch natürlich häufig, glaube ich, unterbewusst ablenkt auf so eine Schuldfrage. Also, dass die dann sozusagen wie so eine Nebelkerze wirft und wegkommt von dem Thema, über das man gerade geredet hat oder von dem Pfad, auf dem man gerade war, hin zu okay, aber er macht ja auch das und das. Oder sie ist ja auch immer dann und dann. Und deswegen ist das ja auch so. Deswegen reagiere ich ja so.
Ja. Ich habe gerade auch nochmal gedacht, das habe ich tatsächlich auch eher im 1:1 oder da kommt es eher zum Vorschein, zum Thema Schuld, dass das ja auch manchmal so ein Weg ist, wo man mit KlientInnen hinkommt, so mal sich anzugucken, beispielsweise wenn man biografisch arbeitet, wo komme ich überhaupt her, was ist in meiner Herkunftsfamilie passiert.
Mhm.
Und dass es manchmal so ist, dass KlientInnen auf diesem Stand so ein bisschen stehen bleiben und sagen, ja, weil ich das und das erlebt habe, weil meine Mutter oder mein Vater das und das gemacht haben, deswegen bin ich so. Und da kann man, das ist ja manchmal auch so eine Position, wo man sich das so recht bequem machen kann, ne? Dann weiß ich, warum bin ich so?
Mhm.
Hab einen Schuldigen gefunden oder eine Schuldige und muss ja auch nichts verändern dann, weil es liegt ja daran, dass andere das gemacht haben, bewirkt haben und wie fatal das sein kann, wenn man an diesem Stand stehen bleibt.
Ja, dann gibt's keine Bewegung.
Genau.
Also ich habe mal so einen schönen Satz gehört, wer die Schuld hat, hat die Macht.
Mhm.
Und wenn ich sage, mir geht's schlecht, weil du, was auch immer,
mhm,
dann kannst ja auch nur du das verändern. Das heißt, ich bin ja auch abhängig.
Ja, es kann so Fluch und Segen zugleich sein, ne? Weil ich erlebe das auch häufiger, dass sich Menschen darin so bequem machen.
Mhm.
Weil ja das Resultat oder ja doch das, was ich für mich davon mitnehme, ja dann ist, naja, ich kann ja die anderen nicht verändern.
Mhm.
Habe ich wohl Pech gehabt, dann bleibe ich hier auf dem Stand.
Ja, und jetzt habe ich gerade so gedacht, hier in der systemischen Therapie und auch in der Weiterbildung, die wir ja beide gerade machen, geht es ja immer um den Veränderungswunsch von Klienten oder Klientinnen. Und ich finde, da korreliert das so mit dem Schuldbegriff, weil wenn ich zum Beispiel mit Klienten erarbeite, okay, was soll sich denn verändern und woran würdest du feststellen, dass sich etwas verändert hat und wie würde sich das anfühlen und wen würde das vielleicht auch stören, wenn sich was verändern würde? Wenn man dann sagt, okay, ich kann das nicht verändern, weil, keine Ahnung, meine Eltern haben mir das so beigebracht und das ist so, dann kann man diese Veränderungsfrage auch gar nicht richtig durchdefinieren, sozusagen. Mhm. Weißt du, wie ich das meine?
Ja, Schuld ist so lebend dann auch, ne?
Genau. Weil dann kann sich nur was verändern, wenn sich jemand anders verändert. Das heißt, ich bin wieder in einem Abhängigkeitsgefüge. Mhm. Und das ist zum Beispiel was ich in der Beratung hier häufiger mal erlebe, egal ob im Einzel oder mit Paaren, wenn man das mal so ein bisschen durchdekliniert und da mal so ein bisschen Transparenz reinbringt und so ein Verständnis dafür, okay, ja klar, kannst du das so machen. Du kannst jetzt hier sitzen und sagen, das Leben ist schuld oder mein Nachbar ist schuld oder meine Mutter ist schuld, mein Partner ist schuld, die Kinder sind schuld.
Mhm.
Also höre ich auch in der Paarberatung super oft. Mhm. Ja, seitdem wir Kinder haben, kommen wir gar nicht mehr dazu, mal in Ruhe miteinander zu reden. Ständig rennen die um einen rum. Die sind schuld daran, dass wir überhaupt nicht mehr hier zu unserer Paarzeit kommen. Also das finde ich immer völlig verdreht. Denen, die am Ende der Nahrungskette stehen, auch noch die Schuld für irgendwas zu geben. Aber ich glaube, dazu neigen wir in der Gesellschaft leider auch.
Mhm.
Wir geben ja auch gerne den Menschen gesellschaftlich die Schuld für politisches Versagen, die eigentlich dafür überhaupt nichts können.
Mhm.
Aber gut, das ist ein anderes Thema. Worauf ich hinaus will, ist, wenn man diesen Schuldbegriff mal beiseite schieben kann und dann wirklich mal sagt, okay, gut, ja klar, du kannst jetzt hier jemandem die Schuld geben oder du guckst mal bei dir selber hin. Wir arbeiten ja jetzt hier im Kontext mit erwachsenen Menschen, die sind handlungsfähig und es gibt Ressourcen. Das ist ja auch die systemische Arbeit, dass wir ressourcenorientiert arbeiten. Was wäre denn, wenn? Was wäre denn, wenn es möglich wäre, etwas zu verändern? Was wäre, wenn, wenn es nicht um Schuld gehen müsste, wenn man mal Schuld einfach als Begriff auch mal löschen könnte? Und dann tun sich auf einmal ganz andere Sachen auf, ne?
Ja, ich nehme das auch oft wahr, wo so das Thema Schuld mitschwingt, dass Schuld auch einfach ein sehr, sehr großer, doller Begriff ist. Also ich finde, der ist immer dann sehr präsent. Und auch sehr schwer. So, also da wirkt ganz oft, finde ich, schwingt so eine richtige Schwere mit. Was ja auch eben für Veränderungen zum Beispiel erschwerend ist. Ne? Also Das finde ich ist sehr oft deutlich spürbar. Und ich, jetzt, wo du es gerade erzählt hast, auch so, wenn Eltern so quasi ihre Kinder dafür verantwortlich machen, dass sie keine Paarzeit mehr haben. Weil ich auch nochmal so bei dem Thema, was man ja in Biografiearbeit auch oft herausstellen kann, ist so, dass manche die Erfahrung machen, dass denen auch die Schuld ja immer gegeben wird. Ne, also beispielsweise durch die Eltern, die schon immer dann gesagt haben, du bist schuld daran, dass. So, das finde ich ist einem, also kann auf einer Ebene manchmal so ein aktiver Prozess sein. Ich habe es aber auch schon mal erlebt, so Schuld, wenn sich so Schuldgefühle im Nachgang entwickeln. Zum Beispiel, wenn Kinder wissen, dass ihre Eltern nur ihretwegen zusammengeblieben sind, obwohl die Beziehung zwischen den Eltern eigentlich miserabel war. Und die dann wissen oder vielleicht auch sogar gesagt kriegen, wir sind nur euretwegen zusammengeblieben. Was das auch mit so, mit erlernten Beziehungsverhalten und Bindungsverhalten und auch eben Schuldgefühlen machen kann.
Mhm.
Das finde ich auch immer wieder beeindruckend, wie, ja, was für eine Schwere das dann auch insgesamt hat.
Ja, und ich habe gerade so darüber nachgedacht, ich kann mich daran erinnern, als ich das erste Mal die Unterscheidung zwischen Schuld und Verantwortung, also im Austausch sozusagen, erlebt habe oder dass mich jemand darauf aufmerksam gemacht hat, dass ich darüber mal nachdenken darf. Und das ist zum Beispiel was wir versuchen zu Hause auch immer wieder zu thematisieren. Es geht nicht darum, wer jetzt woran Schuld hat, sondern wer trägt hier welche Verantwortung. Und kommt man wieder auf den schönen Begriff Eigenverantwortung. Und ich brauche nicht eigenverantwortlich sein, wenn ich immer jemandem anders die Schuld geben kann dafür das.
Mhm.
Und das erlebe ich, also finde ich gerade im Kontext Eltern-Kinder zum Beispiel, gerade auch jetzt hier im Kontext Paartherapie oder Paarberatung, das ist so aus therapeutischer Sicht für mich ist das manchmal ein schwieriger Verlauf oder eine schwierige Situation, wenn ich merke, dass Eltern dann zum Beispiel sagen, ja, aber wir müssen ja irgendwie zusammenbleiben für unsere Kinder.
Mhm.
Das schulden wir denen. Wenn sie sich dann, wenn sie wenig Zeit füreinander finden, was ich gerade eben schon sagte, wenn sie dann sagen, ja, daran sind ja auch die Kinder schuld, die entzweien uns, oder hatte ich vor kurzem erst in einer Situation, da hat die eine Seite der Partnerschaft berichtet, dass die Kinder immer eine Allianz bilden mit der anderen Seite der Partnerschaft und diese Person sich eben so total außen vor fühlt und das Gefühl hat, das sind so die gegen die andere Person sozusagen, ne? Und da habe ich zu ihm gesagt, ich kann das Gefühl nachvollziehen und zeitgleich kann man sich die Verantwortungsfrage stellen. Also wer setzt den Rahmen hier in Familie und wer hat die Verantwortung für die eigenen Emotionen sozusagen? Und das, was man fühlt, kann man ja kommunizieren, auch in einer Familie, und zwar ohne eine Schuldfrage klären zu müssen.
Ja. Definitiv. Und ich denke mir auch ganz oft, also gerade in dem Kontext, was du gesagt hast, Eltern-Kind und so Schuldzuweisungen an Kinder, so die sind schuld, dass wir keine Paarzeit mehr haben. Das habe ich auch schon mal mit Paaren heruntergebrochen und eingeordnet, weil ich gesagt habe, ihr habt euch ja ausgesucht, Kinder zu bekommen. Und nicht die Kinder haben sich ausgesucht, zu euch in die Familie zu kommen sozusagen und sich dann, also dann diesen Personen die Schuld daran zu geben, keine Paarzeit mehr zu haben, ist auch sehr, auf vielen Ebenen sowieso, aber auch auf der Ebene sehr fragwürdig.
Ja, und ganz ehrlich, da frage ich mich auch immer, mit welchem Anspruch an Elternschaft sozusagen geht man auch in, also lebt man auch Beziehung?
Ja.
Weil man Kinder bekommt, heißt das ja nicht mehr, dass man nicht auch mal Zeit ohne die Kinder verbringen darf. Und das, glaube ich, ist auch so ein Thema.
Und das spielt wieder in Verantwortung, ne?
Ja, genau, das meine ich. Und ich glaube, das spielt auch wieder, da kriegen ja auch die Kinder voll viel Verantwortung, wenn die Eltern den ganzen Tag der Meinung sind, sie müssen jetzt jede Minute des Tages mit dem Kind verbringen. Ich glaube, dass es für Kinder auch entlastend sein kann, wenn Eltern sagen, so, das ist jetzt mal unser Rahmen. Und damit transportiert man ja auch wieder einen Wert. Also zum Beispiel, ich finde, was so ein klassisches Thema, was ich häufig hier erlebe, aber auch im Austausch im privaten Kontext, ist zum Beispiel diese Zeit abends. Da erlebe ich sehr oft im Austausch mit Paaren, die mir dann erzählen, ja, wir haben gar keinen Abend mehr. Unsere Kinder gehen erst, sie ist ja schuld, dass unsere Kinder erst um 10 ins Bett gehen. Sie erlaubt, oder er erlaubt das ja alles. Das ist sowohl als auch, ne? Wo ich dann sage, okay, aber den Rahmen zu setzen, die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass ihr Zeit für euch findet am Abend, das liegt doch bei euch. Das kann ja nicht ein 8-Jähriger übernehmen.
Das, und ich finde auch, ich lande ganz oft mit KlientInnen dann bei dem Thema Prioritäten.
Ja.
Also, weil mir fällt häufiger auf, dass es in den Familien dann durchaus möglich ist, dass irgendwie sich mit FreundInnen getroffen wird oder zum Sport gegangen wird. Arbeit klappt meistens auch irgendwie. Aber die Paarzeit dann auf einmal nicht mehr. Und daran sind dann die Kinder schuld. So, also es ist ja auch manchmal eine Frage der Prioritäten und auch der Alltagsgestaltung. Wie wollen wir unseren Alltag gestalten? Und es wird garantiert, gerade ja auch mit kleineren Kindern, und da fasse ich, glaube ich, so die Altersspanne von 0 bis 10, 11, 12 zusammen, so ist das ja schon klar, dass man nicht, dass nicht alles, wie man es plant, auch abläuft, sondern Kinder können da ja auch sehr gut mal zwischenfunken. Aber dass man so einen Grundkonsens auch einfach herstellt zu, was ist uns denn wichtig und was brauchen wir? So, und vielleicht auch, das hattest du, bevor wir den Podcast gestartet haben, heute ja auch nochmal angesprochen, so die Sinnhaftigkeit beispielsweise von Ritualen.
Ja.
So, ne, also da geht's dann ganz viel um Verantwortung.
Ja, und ich glaube, überall da, wo die Menschen, die Verantwortung ursprünglich auch haben, in dem Fall Eltern-Kind zum Beispiel, sind es nun mal die Eltern, wenn die Verantwortung auch übernehmen für ihre eigenen Emotionen, für ihre Bedürfnisse, für ihre Grenzen und so weiter, geht es dann auch gar nicht mehr um eine Schuldfrage.
Ja.
So, dann kann man die nämlich streichen. Und also das ist mir zum Beispiel im Umgang mit meinen Kindern oft aufgefallen, wenn die irgendwie Streit in der Schule hatten oder so, dass die, wenn die mir es dann erzählt haben, immer auch gesagt, also dann wurde erstmal so auch in der Schule erstmal geklärt, wer hatte denn Schuld? Und das merke ich zum Beispiel in der Paarberatung hier auch, dass das ist so mein Eindruck manchmal, dass Paare so eine Art Rechtsprechung von mir wollen. Also ich soll dann sagen, wer hat denn jetzt hier größer ins Klo gegriffen sozusagen?
Und
wer hat
denn
hier
die
Schuld? Ich sag das dann so, dass wir...
Wer Schuld hat.
Nee, ich sag dann, hey, wir sind hier nicht vor Gericht. Es ist überhaupt nicht mein Beruf, hier zu sagen, wer Recht hat und wer Unrecht hat. Das ist völlig uninteressant. Und es würde auch nicht helfen.
Nee.
Es würde niemandem helfen. Man muss mal von dieser, das ist, glaube ich, eine Haltungsfrage. Also von dieser Haltung wegkommen, dass irgendjemand an irgendwas Schuld haben muss. Und das finde ich zum Beispiel im systemischen Kontext auch so schön. Ich erinnere mich an einen Teil der Weiterbildung, an dem wir Biografiearbeit gemacht haben und über Genogramme gesprochen haben. Und die Dozentin, die wir ja beide auch echt ganz gut finden, sagte am Ende des Genogramms, und da waren echt viele Themen drin, hat dann gesagt, und niemand hat Schuld. Und das fand ich so, das war so stark, weil jeder dieser Menschen, der in diesem Setting da stattgefunden hat, in diesem Genogramm, war mal das Kind von und ist mal auf diese Welt gekommen, vermutlich mit einer guten Idee vom Leben und mit schönen Plänen und tollen Gedanken. Und dann kommt das Leben. Und das Leben zu managen, da geht es nicht um Schuld, sondern da geht es um Verantwortung.
Ja, und gleichzeitig ist, was heißt gleichzeitig, ja doch schon, ist diese Schuldfrage, es ist so sinnvoll, das für solche Prozesse so aufzulösen und so wichtig. Und gleichzeitig ist so diese Schuldfrage, finde ich, so manchmal so überpräsent vorher.
Wie meinst du das?
Also so, das ist so ein Schuld und Schuldgefühle, finde ich, ist oft so bestimmt für den Prozess, also für den Ausgangspunkt. sozusagen, also so essentiell dann irgendwie, wenn man da auf der Stufe stehen bleibt, der Schuldklärung.
Mhm.
Und das finde ich immer wieder krass, wie lähmend das auch sein kann, wie auch manchmal so aus Angst vor der Schuld oder aus Angst vor Schuldzuweisungen Menschen teilweise gar nicht mehr handlungsfähig sind.
Ja.
So, mhm. Und sich völlig, völlig unterordnen, etwas über sich ergehen lassen, aushalten, weil sie Angst haben, wenn sie zum Beispiel für sich einstehen und vielleicht in die Eigenverantwortung gehen, dass sie schuld sind daran, dass die Beziehung kaputt geht.
Mhm.
Na, also ich bin gerade so gedanklich irgendwie auch bei so Menschen, die sich zum Beispiel eigentlich trennen möchten, aber die Angst mitschwingt, dass sie dann schuld daran sind, dass die Familie kaputt geht. So, und wie lähmend sowas sein kann, denn wenn man hier so Paare begleitet, wie das manchmal wirklich dazu führt, dass da eigentlich eine Person ist, die sehr klar hat, sie möchte die Beziehung nicht mehr und es aber aufgrund des immensen Schuldgefühls nicht schafft, sich zu trennen. So, also wie machtvoll.
Ja, Schuld hat unglaublich viel Macht.
Schuld einfach ist, mhm, oder sein kann.
Ja, und ich habe, wenn du das gerade so erzählt hast, habe ich so gedacht. Und ich glaube, oder ich habe so die Idee davon, dass es am Ende auch niemandem hilft, wenn jemand die Schuld übernimmt.
Mhm.
Also wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, bin in einem Konflikt mit jemandem und der sagt, okay, gut, dann bin ich halt schuld. Dann fühle ich mich auch nicht gut.
Mhm.
Wenn jemand aber sagt, okay, ich fühle mich gerade nicht gut und ich übernehme die Verantwortung jetzt mal eben für mich und damit kann ich umgehen. Ja.
Aber da sieht man auch, das ist jetzt so kurz angedeutet, finde ich, wie komplex das eigentlich ist. Ne? Weil wenn ich so an diese KlientInnen bei mir denke, die sich nicht trennen möchten, also die sich trennen möchten, aber so viel Schuld fühlen, dass sie es nicht machen, dass das auch überhaupt nicht hilfreich ist, wenn die andere Person sagt, ich gebe dir nicht die Schuld daran. Also dass das ja manchmal auch einfach ein Thema, eine Empfindung, ein Gefühl ist, was einem auch nicht abgenommen werden kann. Also man kann perspektivisch ja hingucken, woher kommt dieses Schuldgefühl,
mhm,
und es darüber vielleicht längerfristig auch auflösen. Aber so meine Erfahrung ist zumindest bisher in diesen Konstellationen, dass wenn dann der noch Partner, Partnerin sagt, hey, ich gebe dir nicht die Schuld daran, du machst unsere Familie nicht kaputt, wenn du dich trennst, dass das an dem Gefühl bei der anderen Person nichts verändert.
Nee, und da siehst du ja, dass diese Glaubenssätze viel früher entstanden, mhm, sind. Also da wird ja was quasi reaktiviert, was schon zu einem ganz anderen Zeitpunkt im Leben eine wesentliche Rolle gespielt hat.
Ja, und manchmal auch gar nicht direkt nur über Schuld geht, ne, sondern auch vielleicht darüber, was habe ich gedacht, was habe ich für Erwartungen an Familie.
Ja.
In dem Fall.
Genau.
Das ist ja so. Ja.
Ja, die Schuldfrage ist echt
groß.
Ist echt groß. Und wir waren jetzt ja in Anführungsstrichen nur beim Gegenwartssystem. Also bei der Kernfamilie, bei Mutter, Vater, Kind. Oder Mutter, Mutter, Kind, Vater, Vater, Kind, scheißegal. Du weißt, was ich sagen, mhm, will. Interessant finde ich es auch im Beratungskontext, wenn man dann zum Beispiel, haben wir vorhin kurz angerissen, aber wenn man dann zum Beispiel nochmal so darüber spricht, okay, meine Eltern sind schuld, das.
Mhm.
Das finde ich hat nochmal irgendwie eine andere, auch eine schwere Ebene, weil natürlich waren die irgendwann mal der Rahmen meiner Entwicklung.
Mhm.
Und zwar sehr maßgeblich. Und ich empfinde das hier manchmal so, wenn Klienten das so reinbringen oder Klientinnen, ja, meine Mutter ist schuld daran, dass ich heute so und so bin, weil die war so und so.
Mhm.
Häufig höre ich zum Beispiel, ich hatte eine narzisstische Mutter,
mhm,
wo ich dann immer denke, okay, ich weiß, dass diese Zuschreibungen Menschen helfen, Dinge einzusortieren, aber wie hilfreich das für einen Entwicklungsprozess ist, würde ich in Frage stellen, wenn so eine Überschrift im Raum steht. Genau, aber ich glaube, einem Menschen ist nicht damit geholfen zu sagen, meine Eltern sind schuld, das, sondern das tief, ich glaube, was sehr hilfreich ist, und dafür ist ja die Biografiearbeit auch zum Beispiel jetzt hier in dem systemischen Kontext so schön, ist die Verstehbarkeit zu erweitern, dass die Menschen, die dich großgezogen haben, da geht es nicht um Schuld, sondern es geht darum, wie konnten die der Verantwortung, für die sie sich ja in irgendeiner Form entschieden haben, indem sie dich gezeugt haben, wie konnten sie dem nachgehen oder nachkommen?
Genau.
Und welche Möglichkeiten hatten die eigentlich?
Mhm. Und ich finde auch, also ich werfe das manchmal auch als Frage mit KlientInnen rein, wenn die das so auf den Tisch legen, so meine Mutter war Narzisstin und deswegen bin ich jetzt so. So, was hat man für Mehrwert davon, wenn man so diese Erklärung jetzt hat? Was bedeutet das? Welche Ableitung trifft man davon? Und wie sinnvoll ist überhaupt so eine Rahmung? So was, ne? Also wenn ich jetzt sage, meine Mutter hat Schuld oder mein Vater hat Schuld, da und da dran.
Dann muss ich mich nicht entwickeln.
Genau, dann ist ja aber immer spannend, wenn diese Personen trotzdem hier sind, weil man kommt ja hierher, wenn man irgendwo mit ein Thema auf jeden Fall hat und in der Regel ja auch, wenn man etwas verändern möchte.
Ja, und das finde ich zum Beispiel in der Beratung hier sehr interessant, das auch mal so ein bisschen provokativ zu machen und zu sagen, okay, also wir können jetzt hier 4 Stunden lang über deine Mutter sprechen und darüber, wie ätzend die war. Und das wird dich nicht voranbringen.
Mhm. Ja.
So. Oder du lässt die frei. Also die in dem Moment, wo wir die ganze Zeit uns um diesen möglicherweise ausgeprägten Narzissmus der Mutter drehen, hat die Mutter wahnsinnig viel Macht.
Mhm.
Möchtest du das?
Ja.
Und welchen Zweck erfüllt das, hier die ganze Zeit über die Mutter zu reden? Also, was ich ja auch nachvollziehen kann, ist, dass es vielleicht auch so einen inneren Anteil gibt dessen, dass das jemand anerkennt, wie schwer es war, groß zu werden in bestimmten Familienkontexten. Das finde ich sehr nachvollziehbar.
Total. Und ich finde es auch total hilfreich, sich mal vor Augen zu halten, auch vielleicht wirklich rational und bewusst, was habe ich eigentlich durch die Erziehung meiner Eltern oder durch deren Verhaltensweisen gelernt?
Mhm.
Um auch im nächsten Schritt zu überprüfen, was brauche ich davon noch?
Ja, genau.
Was brauche ich für mein jetziges Leben? Was will ich mitnehmen? Was habe ich vielleicht aus Versehen eingepackt und brauche es gar nicht?
Genau.
Ne? Also so darüber zu arbeiten, kann man dann ja sehr gut.
Ich glaube, als Fazit dieser Folge sozusagen könnte man sagen, wenn man es schafft, die Schuldfrage mal beiseite zu schieben, dann kommt man wieder in die Handlungsfähigkeit.
Mhm. Ja, und das kann einem unheimlich viel Freiheit auch geben.
Genau.
Ja.
Wollen wir es so stehen lassen?
Das können wir so stehen lassen. Soll ich eine Frage stellen? Ich habe hier eine gezogen.
Wieder eine Abschlussfrage.
Welches ist die beste Idee, die du im vergangenen Jahr hattest?
Boah. Dich einzustellen.
Oh. Das war eine schöne Idee, ne? Ich hätte es auch gesagt, aber das war ja gar nicht meine.
Hast du dir die Frage extra deswegen rausgesucht, weil du die Antwort
ich habe die gerade selber aufgeschrieben und dazwischen getan. Ich möchte mal hören, wie toll du das findest, dass du mich eingestellt
hast. Ja, beste war, würde ich jederzeit wieder machen. Beste Entscheidung.
Ich würde auch jederzeit wieder ja sagen.
Oh, wie schön.
Ja, das war meine beste Entscheidung, zu sagen, jo, do it.
Und ich weiß noch genau, ich stand in der Küche am Herd. Und wir haben Nachrichten hin und her geschrieben und ich habe dich gefragt und du hast gesagt, gib mir mal, ich weiß nicht, ein paar Tage oder so. Und ich glaube, es hat, ich weiß nicht, eine halbe Stunde gedauert, eine Stunde. Und du hast zugesagt. Und ich habe mich so heftig gefreut.
Das war schön, ne? Richtig, richtig gute Entscheidung getroffen.
Richtig gute Entscheidung.
Schön. Cool. Gab es noch eine?
Was?
Gab es noch eine?
Noch eine richtig gute Entscheidung.
Nö.
Ich treffe ja regelmäßig sehr gute Entscheidungen. Ich überlege gerade, gibt es bei dir was?
Für gute Entscheidungen? Ja?
Meine Weiterbildung.
Mhm.
Auch eine mega Entscheidung.
Ja. Auch ein großer Schritt, ne?
Ja.
Das war bei mir in dem Jahr davor. Tatsächlich auch, also gehört für mich für 24 dazu, dass ich da ins Handeln gekommen bin und gedacht habe, so, und das mache ich jetzt. Nee, im letzten Jahr hatte ich noch irgendwann so die gute Entscheidung, also finde ich nach wie vor gut, für mich so darauf zu fokussieren, bestimmte Routinen einzuhalten, die mir gut tun und das so kleinschrittig zu machen. Und ich merke, dass ich damit richtig gut gefahren bin. So, das war
schön.
Eine gute Entscheidung, ja.
Guck mal, so können wir doch die Folge gut beenden.
Beenden.
Genau, lasst uns gerne ein Like da, folgt uns und wir würden uns wirklich mal über Kommentare freuen.
Mhm.
Sagt doch mal, wie ihr so zum Thema Schuld steht. Und dann freuen wir uns auf die nächste Folge.
Genau.
Okay. Bis dann.
Tschüss.
Tschüssi.